Also für viele Ärztinnen und Ärzte ist die Umsatzsteuer überhaupt kein Thema. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil Leistungen aus der Heilbehandlung unecht steuerbefreit sind. Mhm. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte müssen keine Umsatzsteuer auf den Rechnungen ausweisen und abführen. Im Gegenzug dazu sind sie auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Mhm. Mhm. Das heißt, für die laufende Buchhaltung ist eigentlich mal nichts zu machen, solange man sich in der Heilbehandlung bewegt. Mhm. Genau. Es ist aber sehr oft so, dass man sich eben außerhalb der Heilbehandlung bewegt und Nebentätigkeiten hat.
Ja, hallo zu einer neuen Ausgabe. Heute haben wir wieder ganz ein spannendes Thema überlegt, und zwar geht es heute um das Thema Steuern. Steuern ist oftmals für Praxisgründer und Praxisgründerinnen eine herausfordernde Phase, denn man muss sich einfach Gedanken machen, welche Steuern es gibt. Angefangen von einer Ertragssteuer, Umsatzsteuer, Belegserteilungspflicht oder vielleicht auch noch die Sozialversicherung, da kommt ganz schön viel zusammen. Und deshalb freut es mich heute ganz besonders, dass ich wieder die liebe Magdalena Schatz-Gruber, die Steuerberaterin bei Leitner Leitner ist, zu Gast habe, um da ein bisschen genauer hinzuschauen, was denn jetzt in puncto Steuern ganz wichtig am Anfang für Praxisgründerinnen ist. Also herzlich willkommen, liebe Magdalena.
Ja, hallo Stephanie. Freut mich auch sehr. Wir haben ein spannendes Thema vor uns, glaube ich, heute.
Genau. Genau. Also Magdalena, wie erlebst du denn das Thema Steuern bei Praxisgründerinnen? Sind die schon immer recht gut vorbereitet oder habt ihr da schon recht viel zum Tun?
Sehr schwankend, muss ich sagen. Also es gibt sehr viele, die kommen und sind schon sehr gut eingelesen, sehr gut vorbereitet, aber es kommen auch einige, die sagen, es ist ein Dschungel, ein Steuerdschungel, bitte helft mir da durch.
Also gleich mal zu Beginn sollte sich ein Praxisgründer überlegen, okay, kann ich das selber oder ja, genau. Im Idealfall, oder meistens ist es immer besser, den Steuerberater dazu zu holen.
Ich glaube, in den meisten Fällen ist es schon empfehlenswert, sie zu Beginn einfach wen zu suchen, der ihnen da wirklich auch durch den Dschungel hilft. Mhm. Es geht nämlich bei den Steuern oder bei unseren Themen einfach immer darum, schaffe ich es und traue ich es mir zu, alles richtig und rechtzeitig abzugeben. Also es geht wirklich um die Richtigkeit und diverse Fristen auch entsprechend einzuhalten. Und das ist einfach in einem laufenden Betrieb dann doch auch eine Herausforderung, wenn man sich dem selber stellen möchte.
Nämlich Thema, wo man sich gleich einmal als Arzt oder Ärztin zu Beginn die Frage stellen muss, Umsatzsteuer. Mhm. Bin ich umsatzsteuerpflichtig? Mhm. Wenn ja, wie oft im Jahr kann ich das selber machen oder brauche ich gar keine Umsatzsteuer verrechnen und bin ich womöglich Kleinstunternehmer?
Genau. Also für viele Ärztinnen und Ärzte ist die Umsatzsteuer überhaupt kein Thema. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil Leistungen aus der Heilbehandlung unecht steuerbefreit sind. Mhm. Das heißt, die Ärztinnen und Ärzte müssen keine Umsatzsteuer auf den Rechnungen ausweisen und abführen. Im Gegenzug dazu sind sie auch nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Mhm. Das heißt, für die laufende Buchhaltung ist eigentlich mal nichts zu machen, solange man sich in der Heilbehandlung bewegt. Mhm. Genau. Es ist aber sehr oft so, dass man sich eben außerhalb der Heilbehandlung bewegt und Nebentätigkeiten hat. Zum Beispiel, es gibt Dermatologen, die verkaufen nebenbei noch Cremes. Mhm. Es gibt Allgemeinmediziner mit Nahrungsergänzungsmitteln oder einer Hausapotheke. Mhm. Es gibt Zahnärzte, die machen vielleicht nicht nur Heilbehandlung, sondern auch kosmetische Eingriffe, Bleaching, genau. Mhm. Also immer, wenn man sich außerhalb der Heilbehandlung bewegt, dann muss man sich die Umsatzsteuerfrage einfach stellen. Und dann gibt es eine Grenze, die Kleinunternehmergrenze, die ist momentan bei 55.000 Euro pro Jahr. Wenn man diese Kleinunternehmergrenze aus diesen Nebentätigkeiten überschreitet, dann bin ich auch zur Abfuhr einer Umsatzsteuer verpflichtet und kann auch die Vorsteuer entsprechend geltend machen.
Buchhalterisch, ich denke immer im System, brauche ich dann quasi einerseits für die Heilbehandlungen einen eigenen Rechnungskreis und dann noch einen Rechnungskreis für diese Zusatzleistungen.
Wir machen das sehr oft in der Buchhaltung, in der Praxis mit Kostenstellen. Zum einen lassen sie dann auch wirklich separate Auswertungen rausfahren und man weiß, okay, der eine Betrieb liefert das ab, Ergebnis, und der andere Betrieb das Ergebnis, und war auch für Zwecke der Umsatzsteuer ist natürlich.
Geht übrigens mit Offizien nur, by the way.
Okay, sofort. Genau. Also das ist natürlich dann sehr praktisch.
Ja.
Wenn man das schon unterjährig laufend mitbucht und auch so mitbucht.
Und das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel im Juni draufkomme, ups, ich bin jetzt bei über 55.000 Euro Umsatz bei meinen Nahrungsergänzungsmitteln.
Da gibt es noch eine Toleranz, aber grundsätzlich ist man dann sofort mit diesem übersteigenden Umsatz auch umsatzsteuerpflichtig.
Und ich glaube, das ist ja seit diesem Jahr neu. Das war ja bislang nicht so.
Das war bislang nicht so. Bisher waren es 35.000 Euro. Und wenn das überschritten, also jetzt ist eben, bis zu den 55.000 Euro bleibt man umsatzsteuerfrei und vorher war es, man ist dann auch rückwirkend umsatzsteuerpflichtig. Genau. Das ist da die wesentliche Änderung und das erleichtert es natürlich auch für uns in der Praxis. Aber trotzdem empfehlen wir deshalb, wenn man so einen Gewerbebetrieb zum Beispiel jetzt hat, ablaufende Buchhaltung zu erstellen schon und einen Überblick über meine Umsätze zu haben. Weil man fällt dann gleich in die Umsatzsteuerpflicht einmal rein.
Ja.
Genau, und dann ist es sowieso notwendig, in regelmäßigen Abständen, also vom Umsatz abhängig, entweder quartalsweise oder monatlich, auch wirklich aufzubuchen und eine UVA abzugeben.
Mhm. Genau. Genau, da gibt es ja diese Unterscheidung. Man kann die Umsatzsteuer monatlich oder quartalsweise abgeben. Gibt es da irgendwas, was zu berücksichtigen ist? Was spricht für quartalsweise und was...
Das kann man sich nicht so aussuchen, das ist abhängig vom Umsatz, also über 100.000 Euro Umsatz, wobei für diese Abgabe der UVA dann auch wieder die Umsätze aus der Heilbehandlung mit reinfallen, ist man monatlich auch verpflichtet. Okay. Und somit, wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, man häufig dann auch gleich monatlich drinnen.
Und wie siehst du das jetzt aus deiner Beratertätigkeit, die Kleinunternehmerregelung, macht sie immer Sinn oder gibt es eigentlich Situationen, wo du sagst, na, du machst das überhaupt keinen Sinn? Also wenn ich jetzt zum Beispiel schon weiß, meine Ordination, die wird so und so der Schlager werden und ich rechne mit 300.000 Euro Jahresumsatz und dann nur mal 300.000 Euro mit meinen Nahrungsergänzungsmitteln, was würdest du da empfehlen?
Also es gibt eben die Möglichkeit, dass man aus der Kleinunternehmerregelung optiert, also rausoptiert. Das heißt, man ist sofort umsatzsteuerpflichtig und man kann sich auch im Gegenzug die Vorsteuern holen. Ich kann da jetzt keine Grenze nennen, ab welchem Betrag das sinnvoll macht. Es ist vielleicht auch davon abhängig, okay, habe ich große Investitionen und kann man da die Vorsteuer holen.
Okay.
Also man muss ja das wirklich
Die Vorsteuer, das ist das, was dann eben Sinn macht, dass man aus der Kleinunternehmerregelung rauskommt.
Genau, weil das ist natürlich das Zusatz, der Zusatzbenefit. Aber das muss man sich wirklich im Detail anschauen. Es gibt jetzt keine pauschale Lösung dafür.
Ja, über die Umsatzsteuer kommt man wahrscheinlich nur Tage reden, aber es soll ja nur ein kurzer Einblick sein. Ich würde jetzt voll gern gleich zur Einkommensteuer switchen. Das ist ja quasi die also am Jahresende kommt ja quasi auf den Gewinn nachher die Einkommensteuer.
Genau.
Habe ich das richtig?
Genau. Also wir sind im Bereich der Ertragssteuern ganz allgemein und dazu zählt eben die Einkommensteuer oder auch die Körperschaftssteuer. Also ich werde jetzt eher auf die Einkommensteuer
eingehen. Weil die Körperschaftssteuer ist ja nur dann, wenn ihr eine GmbH habt.
Genau, wenn ihr Körperschaft habt, wie zum Beispiel eine GmbH, dann fällt die Körperschaftssteuer an. Im Regelfall sind es aber Einzelunternehmen, Unternehmer und dann ist auch die Einkommensteuer schlagend. Genau. Ja, also auch da gilt, bei der Einkommensteuer haben wir die Frist 30.06. des Folgejahres, also bis 30.06. müsste eine Einkommensteuererklärung abgegeben werden, wenn man das selbst macht.
Genau.
Es gibt eben die Möglichkeit, also wir Steuerberater schaffen es einfach nicht, bis 30.06. sämtliche Erklärungen abzugeben, darum gibt es bei uns eine Quotenregelung und wir können uns das sogar bis März des übernächsten Jahres einteilen. Das heißt, Erklärungen 2024 haben wir bis März 2026 Zeit.
Also die stressige Phase, wir haben jetzt Juni, habt ihr jetzt schon hinter euch.
Ja, genau. Es sind natürlich, aber wir müssen es uns ein bisschen aufteilen, weil sonst haben wir ein halbes Jahr viel Arbeit und dann gehen wir auf Urlaub ein halbes Jahr, das geht nicht. Genau.
Genau. Was hast du da für eine Faustregel? Also abzüglich aller Kosten einer Ordination, ich habe einen Jahresgewinn von 100.000 Euro, was muss ich denn dann noch für die Einkommensteuer zurücklegen?
Ja, also es ist grundsätzlich so, also bei der Einkommensteuer im Vergleich jetzt zur Körperschaftssteuer, das ist ein fixer Steuersatz, bei der Einkommensteuer, das ist ein progressiver Steuersatz, das heißt, es ist abhängig von der Höhe des Ergebnisses.
Genau, je mehr ich habe, desto mehr muss ich zahlen.
Desto mehr Steuern, genau, immer desto höher ist der Grenzsteuersatz. Als Faustregel kann man sich vielleicht merken, rund 50% des Gewinns sind für Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge
auf die Seite zu legen
und einmal zu reservieren, genau.
Okay, also das heißt, aber bei der Sozialversicherung habe ich ja grundsätzlich, das ist ja gedeckelt.
Ja, genau.
Da gibt es ja den höchsten Also die Beitragsgrundlage. Genau, das im Quartal, ich glaube bei 7.000 Euro.
Ja,
genau.
Im Monat.
Im Monat, ja. Verdammt. genau. Und wo ist denn da die Grenze? Also quasi, wenn ich 100.000 Euro verdiene, muss ich 50.000 Euro auf die Seite legen.
In Summe, mit Einkommensteuer, genau.
Genau.
Genau, also die Sozialversicherung muss man sich wirklich auch gesondert anschauen. Es hängt sehr stark davon ab, okay, habe ich daneben nur Dienstverhältnis oder konzentriere mich jetzt voll auf die Ordination, weil fürs Dienstverhältnis, also es gibt in Österreich das System der Mehrfachversicherung, das heißt für jedes Erwerbseinkommen muss man gesondert Sozialversicherungsbeiträge zahlen.
Außer ich bin da in der Höchstbeiträge.
Genau, gedeckelt also, mit der Höchstbeitragsgrundlage. Das heißt, das muss man wirklich berechnen und das kommt sehr darauf an.
Das heißt aber jetzt zum Beispiel für einen Arzt, der im Krankenhaus tätig ist und in der Wahlarztordination und wenn der eben diese 7.000 Euro im Monat an die Sozialversicherung bezahlt, zahlt er quasi keine weitere Versicherung mehr im Angestelltenverhältnis.
Ist es umgekehrt, also wenn man aus dem Dienstverhältnis schon die Höchstbeitragsgrundlage erreicht, dann sollte man aus der selbstständigen Tätigkeit keine Sozialversicherungsbeiträge mehr, genau.
Aber das ist ja sehr unwahrscheinlich, oder?
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass man mit einer Teilzeitbeschäftigung, weil man ja nebenbei nur die Ordination hat, schon in der Höchstbeitragsgrundlage ist.
Okay.
Genau.
Ja, sehr spannend. Was haben wir nun bei der Sozialversicherung zu berücksichtigen? Da haben wir jetzt, glaube ich, schon alles, oder? Hast du nur was wo da du denkst, das ist ganz, ganz wichtig?
Vielleicht bei den Ärzten spezifisch ist, dass die Sozialversicherungsbeiträge an die SVS nur die Pensionsversicherung beinhaltet. Die Krankenversicherung wird nur gesondert über den Wohlfahrtsfonds der Ärztekammer abgezogen, genau, als ein Fixbeitrag. Genau.
Ja, sehr spannend.
Einkommensunabhängig, genau.
Da habe ich heute wieder ein bisschen was dazugelernt. Anderes Thema noch, was ja ganz, ganz wichtig ist, wenn ein Arzt, eine Ärztin Rechnungen erstellt, dass die grundsätzlich richtig sind. Ja? Dass, wenn es zu einer Prüfung kommt, die richtigen Dinge draufstehen. Was beobachtest denn du? Was sind denn da die häufigsten Fehler beim Rechnungserstellen?
Ja, also grundsätzlich ist eben jeder Unternehmen verpflichtet, einen Beleg zu erstellen und auch auszuhändigen. Ganz wichtig ist eine fortlaufende Nummerierung und eben bei Ärzten der Hinweis auch auf die Steuerfreiheit in der Umsatzsteuer. Genau, was ich vielleicht zum Thema Honorarnote jetzt auch noch ganz kurz erwähnen möchte. Eine Honorarnote ist jetzt nicht nur eine steuerliche Pflicht, sondern, glaube ich, ist auch die Visitenkarte von einem Arzt und kann da auch Werbewirksamkeit entfalten. Das heißt, wie man die Honorarnote gestaltet, glaube ich, ist schon auch sehr wesentlich, unabhängig jetzt von steuerlichen Themen. Aber ich glaube, ihr seid bei euch wahrscheinlich fest aufgehoben.
Was wir auch immer wieder bemerkt haben bei Ärzten oder Ärztinnen, die eben sehr lange ohne Software gearbeitet haben, war dann einfach schon auch dieser Ding, es soll professionell ausschauen. Wenn ich eine Rechnung im Word schreibe, muss ich mich selbstständig darum kümmern, dass die Rechnungsnummer stimmt. Alles Dinge, die Uffizi übernimmt. Genau. Und eben auch das Thema der Vorlage. Wir haben es vorher kurz angesprochen. Wenn ich zum Beispiel wenn ich eben Nahrungsergänzungsmittel verkaufe oder irgendwas anderes, dann möchte ich vielleicht einen anderen Rechnungskopf haben als wie auf den ärztlichen Dienstleistungen. Genau. Ja, ein weiteres Thema, was ja noch recht wichtig ist, ist das Thema der Registerkasse.
Genau.
Viele Patienten zahlen ja nach wie vor gerne mit Bargeld oder Bankomatkarte und auch da kommt man sehr schnell in die Registerkassenpflicht, die ja mittlerweile, glaube ich, seit 2017 in Österreich gilt. Ja,
genau, gibt es schon sehr lange mittlerweile, genau. Die Registerkassenpflicht, also man fällt dann rein, wenn der Jahresumsatz 15.000 Euro übersteigt und die Bareinnahmen 7.500 Euro im Jahr übersteigen. Und da ist man bei beiden Grenzen sehr schnell drüber, weil auch Bankomatumsätze eben zu den Barumsätzen zählen. Genau, und deshalb auch die zweite Grenze rasch überschritten wird. Wir merken bei den Klientinnen und Klienten oft so ein Schnaufen, wenn man sagt Registrierkasse. Was man schon sagen kann, es ist aber trotzdem ein wesentlicher Vorteil, weil einfach die Einnahmen sehr zeitnah zur Leistungserbringung am Bankkonto oder in der Kasse ersichtlich sind und weil man sich, glaube ich, viel Freizeit auch erspart, dadurch, dass das Mahnwesen deutlich schlanker ist oder einfach wegfällt.
Ja. Und vor allem, ich glaube, es ist ja, ich weiß nicht, was du oft beobachtest in den Beratungen, aber es gibt trotzdem nur verdammt viele Menschen, die bei der Registrierkasse an so eine alte Registrierkasse oder an so eine Riesenkasse denken. Ich glaube, das ist oft dann auch die Angst, dass manche eben glauben, boah, da muss ich mir jetzt noch ein Kastel in meine Ordination. Genau. Aber es ist ja nicht. Es ist einmal angemeldet und läuft zum Beispiel dann einfach mit, also so wie es bei Uffizi ist. Und man hat nichts damit zu tun.
Genau.
Was hilft denn jetzt an Klienten, den Überblick zu bewahren? Man muss ja schon so verteilt auf ein Jahr relativ viel Zahlungen tätigen. Ich beobachte es selbst bei mir. Ich würde oft gern in mein Netbanking gleich die ganzen Beiträge eingeben und die werden dann automatisch quasi übermittelt. Das geht leider nicht. Wie empfiehlst du da das Handling?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, vielleicht so ein Steuerjahr mal gedanklich auch vorwegzunehmen und darauf aufbauen, vielleicht auch einen Finanzplan gemeinsam mit einem Steuerberater zu entwickeln. Einfach, dass man diese Zahlungen, diese Sozialversicherungsbeiträge, die quartalsweise fällig werden, diese Einkommensteuervorauszahlungen, die quartalsweise fällig werden, gut im Blick hat und dass es einfach dann nicht zu Engpässen, also Liquiditätsengpässen oder bösen Überraschungen kommt. Ich glaube, dafür eine Grundlage für so einen Finanzplan ist einfach eine gute Buchhaltung oder Auswertungen auf Knopfdruck aus diversen Softwaren. Ich glaube, das ist eine super Unterstützung.
Also auch da kann man wieder sagen, einfach diese Beratungsleistungen beim Steuerberater, beim Steuerberaterin einfach in
Also bei uns
Anspruch zu nehmen.
Gibt es regelmäßige Erinnerungen, wann das einzuzahlen ist und dann einen guten Überblick.
Ja, zusammengefasst kann man eigentlich sagen, wichtig ist einfach immer wieder die Planung, die Planung und die Planung.
Genau. Ja. Ganz wichtig.
Super. Liebe Magdalena, ich sage herzlichen Dank für deine Zeit, für diesen interessanten Einblick. Und ich glaube, es gilt auch heute wieder, Menschen, die jetzt Interesse an einer Steuerberatungskanzlei haben, die dürfen sich jederzeit
gerne melden.
Ja. Super, danke sehr.